So, lieber Martin, heute spielen wir ein Spiel, was wir schon lange nicht mehr im Podcast gespielt haben. Wir sind ja hier wieder mit Ringelpiez und Anfassen unterwegs und du darfst mir jetzt sagen, wie lang sind wir heute im Podcast geworden?
Überdurchschnittlich lang.
7,5 Minuten also.
7,5 Minuten, GG, ey. Ich sage 53 Minuten und 27 Sekunden.
Ja, okay. Normalerweise überschätzen Männer Längen, aber du hast es tatsächlich unterschätzt. Wir sind bei einer runden Stunde gelandet.
Sehr gut. Hat sich aber
So.
auch, hat sich nicht nach einer Stunde angefühlt. Also finde
Stimmt.
ich sehr, sehr kurzweilig gewesen. Wir haben am Anfang natürlich viel Fußball gemacht. Nach dem Spiel des Jahres kommt, wie im Titel hoffentlich schon steht, das Spiel des Jahrzehnts, die Bayern gegen Paris. Danach gab es mein Spiel des Jahrzehnts, Stuttgart gegen Freiburg nochmal in der Analyse. Und hinten
Mit
raus,
Florian Müllers Spiel des Jahrzehnts.
stimmt, der war auch noch mit dabei. Hinten raus, Volleyball-Bundesliga-Finals stehen an. Wir haben NBA ein bisschen gerecapped
Und dann
und
kam der Lauf des Jahrzehnts.
der Lauf des
Gefolgt
Jahrtausends.
vom Lauf des Jahrtausends. Ja, aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt in der nächsten Rundenstunde.
Der kommt an! Mach ihn!
Schiri, ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein, noch ein, noch ein,
yes.
Noch ein, noch ein! Da, 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 da.
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, fertig.
Mittwoch 17.17 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwellten Kölsch. Wir haben es wieder geschafft, haben es uns natürlich nicht nehmen lassen nach diesem, ja wahrscheinlich, ich muss quasi fast schon zurückrudern. Ich habe, glaube ich, die letzte Folge das Spiel des Jahres genannt und
Aha.
dann wird die Folge jetzt irgendwie so das Spiel des Jahres 2.0 werden.
Das Spiel des Jahrzehnts könnten wir drauf gehen, weil gestern Abend, für uns gestern Abend, lief Bayern München gegen PSG.
Ja.
Und es war wirklich geisteskrank. Also eigentlich bin ich mit der Einstellung in dieses Spiel reingegangen. Nach Bayern Real kann das Spiel nur Kacke werden. Es kann nicht performen. Und dann kommen da wirklich zwei Teams, die mal sowas von ein Ballett aufs Parkett zimmern. Das war brutal.
Was ich damit rausnehme, ist, Bengt, wir müssen häufiger Fußball zusammenschauen,
Ja,
weil wir haben eine
dann
sehr gute
funktioniert's.
Quote,
Ja.
absolute Banger-Spiele zu erwischen, weil wir schon Bayern gegen Real zusammen in Düsseldorf geguckt haben und auch gestern wieder zusammen geguckt haben. Und ich fand, also wir können jetzt auch direkt sofort reinstarten, müssen wir nicht mehr groß Tamtam im Vorhinein machen. Ich fand im Vorhinein, man hat so auf diese Partie geguckt und es stand eigentlich drauf, dass es spektakulär wird. Aber meistens ist es ja bei solchen Spielen dann so, wenn alle denken, wow, ey, zwei der Top-Offensivreihen der Welt treffen da aufeinander, dann wird es gerade so ein Hinspiel, wo dann eh beide Teams noch so ein bisschen angezogene Handbremse spielen. Deswegen so im Vorhinein hättest du mich gefragt, wäre ich wahrscheinlich bei so einem, ja, wahrscheinlich 1-1 oder irgendwie so gewesen und dass sie dann wirklich für 9 Tore gehen und es hätten tatsächlich ja, ich glaube, Christoph Kramer meinte irgendwie, ja, es hätten auch ungelogen 11, 12, 13 oder so fallen können.
Ich glaube, er meinte 9-9. Das,
Ja.
also wenn jeder Schuss ein Tor gewesen wäre, wäre es ein 9-9.
Ja, und das halt für ein Hinspiel, mein Gott, dass so ein Rückspiel mal eskaliert, das gab es schon auch immer wieder in der Champions League. Und bei den Bayern gegen Real ist ja dann auch vor allem, da war das Hinspiel auch super. Also ne,
Ja.
2-1 der besseren Art. Aber dass ein Hinspiel mal so eskaliert, man, das habe ich noch nie gesehen.
Also ich würde sogar sagen, ein 2-1 der besten Art, was man da
Ja.
im Hinspiel Bayern Real gesehen hat. Aber was überhaupt ein 2-1? Die Bayern haben, ja doch, ich glaube
Doch, Bayern
schon,
haben 2-1
komplett.
gewonnen im Hinspiel.
Ja, und da hatte man halt so ein bisschen das Gefühl, okay, gut, also irgendwo muss es dann halt abreißen. Aber im Vorfeld von Bayern Real oder beziehungsweise im Nachhinein habe ich auch ein paar Insta-Kommentare gelesen, die sich dann hämisch über die Bayern lustig gemacht haben, wo sie gesagt haben, die denken ernsthaft, das war das schwierigste Spiel diese Saison. Die dachten ernsthaft, Real wäre der stärkste Gegner aktuell. Und PSG hat es aufgezeigt, es liegt noch was über Real Madrid aktuell im europäischen Spitzenfußball.
Und also, das ist jetzt auch wieder kein irgendwie weirdes Rumgeflexe, sondern im Gegenteil, ich hatte nicht gedacht, dass PSG so gut ist.
Ja.
Einfach auch, da, mein Gott, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Ich bin froh, wenn ich Bundesliga ein bisschen verfolgen kann. Mann, vom Pariser Fußball oder vom französischen Fußball generell bekomme ich nichts mit.
Ja.
Und Paris, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich in der Champions League bis dato gar nicht gesehen. Ich wusste, dass die letztes Jahr extrem gut waren und man hört ja dann schon auch, okay, die werden dieses Jahr gut sein. Aber ich dachte auch, Real Madrid in der Champions League, auch wenn sie in der spanischen Liga nicht so krass sind, darfst du nie irgendwie unterschätzen. Und die waren gegen Bayern auch wirklich gut. Da könnt ihr mir
Ja.
erzählen, was ihr wollt. Da haben sich die Bayern wirklich durchkämpfen müssen. Aber wie gut Paris dann gestern phasenweise war, ich sag nicht über 90 Minuten, aber wie gut Paris gestern phasenweise die Bayern dann auch wirklich an die Wand gespielt hat, das hätte ich ihnen im Leben nicht zugetraut.
Ja, und ich meine, also vor allem war es ja bei Real Madrid auch so ein Ding, bis zur 90. war kurz Verlängerung. Ja. Also bis zur 90. wären die Bayern und Real Madrid tatsächlich nochmal über die 120 gegangen.
Wie sie dann das Schiri-Geschenk bekommen haben.
So ist es. Mein Gott, so an der Stelle ist es halt einfach schon überragend gewesen zu sehen, was da fußballerisch möglich ist. Aber es hat in mir auch ein bisschen was ausgelöst, weil so ein Spiel siehst du nie. So ein Spiel, also das war wirklich ein nahezu Once-in-a-Lifetime-Ding vom Gefühl her, dieses Niveau, was man da geboten bekommen hat. Aber es hat, finde ich, auch so ein bisschen aufgezeigt, wie crazy sich das Niveau eigentlich auseinanderentwickelt hat zwischen den normalen Fußballteams und den absoluten Spitzenteams. Weil, also das waren gerade, glaube ich, da wird jeder zustimmen, die aktuell beiden besten Mannschaften auf diesem Planeten, die gegeneinander
gespielt haben. Warte mal ab, was Arsenal heute gegen Atletico veranstaltet.
Ja, das wird ein überragendes Spiel. Also ihr wisst ja alle natürlich schon Bescheid, weil wir trotzdem wahrscheinlich erst Donnerstag früh rauskommen. Aber ich finde es schon ein bisschen beängstigend zu sehen, wie crazy weit die Schere zwischen Arm und Reich dann doch auseinandergegangen ist. Weil so einen Niveauunterschied habe ich vor 10 Jahren zwischen Champions League und Bundesliga nicht gesehen.
Ich habe mich tatsächlich auch gestern ein, zwei Mal ertappt gefühlt, als ich mir so gedacht habe, okay, und gegen die Bayern müssen wir DFB-Pokalfinale spielen, wo ich so dachtest. Aber ich finde dann trotzdem, also Mannschaften passen sich an ein Spielniveau an. Die Bayern waren gestern überragend, PSG war gestern überragend und beide Teams werden jetzt wahrscheinlich auch irgendwelche Pariser Nerds und vor allem dann auch Bayern-Fans, die Spiele raussuchen aus diesem Jahr und aus dieser Saison, wo die eben weit weg waren. Ich meine, die Bayern lagen am Wochenende 3-0 zur Halbzeit gegen Mainz hinter. Ja. Gewinnen das immer noch 4-3. Ich checke, wo du herkommst. Ich glaube aber trotzdem, dass es solche Spiele schon auch früher immer mal gab. Das gestern war jetzt dann wirklich das Nonplusultra, weil dann eben wirklich so nahezu jeder Schuss ein Treffer dann auch gewesen ist. Aber es gab auch schon früher Spiele der Extraklasse, wo sich dann beide Teams wirklich so hochgeschaukelt haben. Und das fand ich, war es gestern. Also es war wirklich wir legen jetzt mal die Messlatte nach oben und dann ist das andere Team gekommen und hat die Messlatte nochmal höher geschoben. Und ich glaube, das gab es auch schon vorher.
Es gab es schon vorher, definitiv, aber ich finde, das Niveau in der Spitze ist trotzdem einfach nochmal viel größer oder viel, viel höher geworden, wodurch ich finde, also ja, es bedingt sich natürlich auch auf so einem Niveau dann, dass die Teams sich dann halt einen richtigen Schlagabtausch liefern, aber mein Gott, also ich habe schon so ein bisschen auch drüber nachgedacht, was war das letzte Spiel, das ansatzweise an dieses Niveau rangekommen ist, und da bin ich beim WM-Finale 22 gelandet, wo Argentinien und Frankreich die Bälle um die Ohren gehauen haben. Und ja, weiß ich nicht, macht's den Sport kaputt? Kann man ein normales Bundesligaspiel mit solchen Spielen überhaupt noch vergleichen oder ist es eine andere Sportart?
Das ist jetzt sehr provokativ formuliert. Also den Sport kaputt macht schon mal überhaupt nicht.
Sondern der Videobeweis, girl!
Sondern der Videobeweis. Der gestern, by the way, na gut, wir reden gleich über die einzelnen Spielszenen. Schwierig. Also ich verstehe, dass du sagst, okay, das wird zu gut und diese Schere geht zu weit auf, aber ich kann ja beidem irgendwie was abgewinnen. Ich freue mich dann auch jetzt quasi, wenn ich am Wochenende Abstiegskampf in der zweiten Liga gucke. Und das hat dann nichts mit Champions League Bayern gegen Paris zu tun, sondern da geht es dann um andere Tugenden, wie dann der Fußballkommentator irgendwie sagen würde. Und am Ende gehört irgendwie beides mit dazu. Ich kann mir wirklich, und das meine ich ernst, ich gucke mir beides sehr gerne an. Ich habe mir das gestern sehr, sehr gerne angeguckt, aber ich werde mir auch am letzten Spieltag Wolfsburg gegen St. Pauli mit Herz angucken und, absolut, und werde absolut voll dabei sein. Und das Ding wird wahrscheinlich nicht 5-4 ausgehen.
Nee, das wird ein 1-1 und Heidenheim schießt sich dann mit einem Last-Minute-Sieg dann tatsächlich noch auf die Relegation, was ja tatsächlich ein realistischer Case ist. Ne? Ja. Also wir machen heute nicht allzu viel Bundesliga, aber dadurch, dass Heidenheim jetzt am Wochenende wieder gewonnen hat und die aktuell von den unteren drei das formstärkste Team sind, also die haben aus den letzten 5 Spielen 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage geholt, sind die wieder auf Kurs. Und ich bin absolut bei dir, dass die Dramaturgie des Fußballs nach wie vor nicht dieses Niveau braucht. Also hatten wir im Skiurlaub, als wir im Skiurlaub waren und wir uns HSV gegen Köln angeguckt haben und da super viel Emotionalität
drin war. Absolutes Rotzspiel, wirklich.
Ich fand das Spiel geil.
Nein, aber vom Spielerischen her war es ein absolutes Rotzspiel.
Ja, aber es war halt viel Kampf drin. Und trotzdem ist es gerade ein Stand der Entwicklung, wo ich finde, wo man kritisch drauf gucken muss. Weil diese absoluten Top-Teams, sie haben uns gestern gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Und da sind wir jetzt 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, nachdem das erste Mal 222 Millionen für Neymar damals bezahlt wurden. Und wenn man dann sieht, was das für ein Potenzial hat, wie sich das weiterentwickelt, dann gucke ich da schon mit Sorge drauf, weil irgendwann wirst du dann als Bundesliga halt doch abgehängt und irgendwann werden die Bayern dann halt auch sagen, ja, nee, das bringt uns nichts mehr.
Aber das Problem in dem Sinn hat ja nicht nur die Bundesliga, sondern das haben ja dann alle europäischen Top-Ligen. Ist jetzt ja nicht ein Bundesliga-internes Problem, dass die Bayern zu gut sind für die Liga.
Ja, gut, aber wenn du den Tabellen 14. der Premier League gegen den Tabellen 14. der Bundesliga antreten lässt, dann ist da halt schon eine riesenklaffende Lücke. Mal ab davon, dass Newcastle gerade der Tabellen 14. der Liga ist. Aber also da steckt
das
ja eine.
Ist krank, dass du das aus dem Kopf weißt?
Ja, habe ich vorgestern in einem Reel gesehen, weil da Nick Woltemade neben Klaas Heufer-Umlauf war und Chandelier von Sia gesungen hat.
Wirklich überragendes Video. Wer das noch nicht gesehen hat, wie Klaas Heufer-Umlauf Nick Woltemade das Singen beibringt für die Nationalhymne.
Und das fand ich auch stark, weil da stand dann halt drüber. Newcastle ist 14. in der Premier League, meanwhile Nick Woltemade, dann singt er da Chandelier. Aber also das, finde ich, bereitet schon Sorge, weil das eine Entwicklung ist im Fußball, die auch nicht mehr aufzuhalten ist.
Ja, das ist jetzt wieder mein rationaler Blick da drauf und sagt, ja, also ändern kannst du es eh nicht. Und ich muss auch sagen, ich teile... also.
Aber das heißt ja nicht, dass man es gutheißen muss.
Nee, das mache ich auch nicht, aber ich teile die Sorge, die du da hegst, noch nicht so krass. Weil ich dann irgendwie sage... ich glaube nicht, dass es diese Überteams geben wird und die Bayern werden, es wird Jahre geben, wo die Bayern auch mal wieder nicht Meister werden. Also mein Gott, die Bayern waren letztes Jahr by the way nicht Meister. Also es gibt dann immer schon irgendwie auch noch Phasen, wo dann solche Überteams auch mal schwächeln, auch wenn das nach gestern, gerade nach so einem Spiel natürlich irgendwie schwer zu glauben ist, weil das gestern war, dann Phasen, da gehe ich sogar mit, dass gestern war andere Sportart, ja, wie das, was wir da samstags 15:30 sehen.
Ja, also ich gucke da halt vor allem aus dieser Entwicklungsbrille drauf, ne? Weil natürlich zählt da auch immer viel mit dazu und die Bayern sind ein hochprofessionalisierter Verein, wo man ihnen auch wirklich einfach zugutehalten muss. Die haben das über Jahrzehnte aufrechterhalten, diese wahnsinnig gute Arbeit. Das ist inzwischen seit 50 Jahren so, dass die Bayern sich da oben festbeißen. Aber das Resultat sehen wir halt an 13 der letzten 14 Meisterschaften, die alle nach München gewandert sind. Und ich da eher das Gefühl habe, das wird noch krasser. Und das ist schon, es ist bedenklich. Weil und damit können wir dann jetzt langsam auch wieder den Switch zum Spiel finden. Es gibt natürlich noch Positionen, auf denen die Bayern dann sagen, da sind sie dann nicht zufrieden mit. Vor allem, wenn wir uns mal die Rechtsverteidigerposition angucken und
fatale Besetzung,
ja, den Wirt des gestrigen Spiels sehen. Aber also diese Schwachstellen sehen sie dann in solchen Spielen, weil also Josip Stanisic, der da gestern den RV gespielt hat.
6-.
Der lässt sich ja in der Bundesliga nichts zu Schulden kommen, weil er halt auf diesem Niveau gar nicht getestet wird. Und wenn die Bayern sich das Spiel dann gestern angucken und sehen, jo, in der Defensive haben wir da noch Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, dann werden die halt immer nur noch besser, weil sie eben auch ein so krass professionell geführter Verein sind und weil sie durch solche Erfolge in der Champions League halt auch finanzielle Mittel bekommen, von denen die Leverkusens und Frankfurts dieser Liga halt nicht mal zu träumen wagen.
Ja, aber also wie gesagt, ich sage, die Schere kannst du eh nicht aufhalten, die wird weiter nach oben, also wird weiter aufgehen und die Super. Oberen werden besser, aber nochmal, das kriegst du nicht aufgehalten. Ich hoffe, dass die Bayern auch über die nächsten Jahre international, oder ich bin mir sicher, dass die Bayern über die nächsten Jahre international auch konkurrenzfähig sein werden und dann werden wir eben diese Abstiegskampfspiele in der Bundesliga sehen. Wir werden auch mal sehen, wie die Bayern den HSV 7-0 vermöbeln, aber wir werden dann auch solche Spiele sehen, wie die Bayern dann auf internationalem Top-Niveau solche Abende auch liefern. Und für mich passt das. Ich sehe das nicht ganz so negativ wie du.
Okay. Warum hat Josip Stanisic gestern eine 6- verdient? Und berichte vielleicht auch mal von deiner garage-baiteten Experience.
Also das muss man ja einmal so ein bisschen ausholen, in welchem Setting wir gestern geguckt haben. Ich würde es so beschreiben, ich habe das Spiel gestern mit 5 A-Trainern geschaut und ich war auch noch dabei.
Zu Recht.
Die sich
4 A-Trainer und du?
Stimmt, 4 A-Trainer und ich, die sich alle vor allem dem Defensiv-Part des Fußballspielens gewidmet haben. Ja, und dann ist es für mich eine Grundsatzdiskussion, die ich jetzt auch gerne nochmal mit dir führen würde in diesem Podcast. Okay, wir können erst einmal kurz drüber reden. Ja, Stanisic war gestern wahrscheinlich der schwächste Bayern-Spieler. Da würde ich sogar mitgehen. Ihm wurden gestern schon mal für mal seine Grenzen aufgezeigt, weil er eben gegen die Besten der Welt gespielt hat. Also jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, Stanisic, Rechtsverteidiger bei den Bayern, zumindest in Halbzeit 1, Halbzeit 2 haben sie irgendwas umgestellt.
Er hat nicht wirklich Rechtsverteidiger gespielt.
Da wusste also Stanisic auch selber nicht, wo er gespielt hat in Halbzeit 2.
Ja, das muss man ihm wirklich zugute halten und sehe ich dann tendenziell eher als Systemfehler bei Vincent Kompany, dass er gegen Paris Saint-Germain so crazy offensiv aufstellt, weil, also die Bayern, aber
am Ende geht das Spiel auch deswegen 5-4
ja,
aus.
Ja, natürlich. So, beide haben mit offenem Visier gespielt. Ja. Und man hat es dann aber schon gesehen, hoher Ballverlust der Bayern und die pressen zu 9. Also da rennen dann halt wirklich 9 Jungs da hinterher. Und ein Stanisic in seiner Rolle, also generell kann ich euch wirklich nur mal empfehlen, schaut euch ein Bayern-Spiel an und haltet euch an einem Spieler fest und guckt dem mal 90 Minuten zu. Guckt mal seine Laufwege an und nehmt vielleicht nicht die beiden Innenverteidiger, weil die spielen noch auf ihren Positionen. Aber ansonsten, also nach 30 Minuten weißt du nicht mehr, wer wo spielt. So ein Harry Kane bewegt sich dann irgendwo zwischen vorgerücktem Libero und der allerechten Neun, die auf der Torlinie klebt. Und so halt auch ein Josip Stanisic. Und bei ihm war so ein bisschen das Thema, ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen verloren, weil er war der laufstärkste Spieler gestern Abend auf dem Platz, aber der hatte auch wirklich so viele tote Laufwege dabei, wodurch es hinten halt komplett offen war und die linke Seite wirklich gestört offen gewesen ist. Aber wenn er dann halt mal hinten war, dann wurde er eben auch abgekocht.
Ja, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich habe gerade rausgefunden, oder ich probiere zumindest raus, ach Mann, Digga, also lieber Kicker, ich verstehe ja, dass ihr Geld verdienen müsst, aber dass man jetzt nicht mal eure Kickernoten, auf die ich eh nicht so viel gebe, sehen kann, weil man sich da Kicker Plus kaufen muss.
Wow. Kicker, eure Noten sind scheiße, aber ich will sie wenigstens sehen.
Ich hätte mich jetzt gerade mal interessiert, was man denen gegeben hat, weil das ist auch so ein bisschen das, was ich gestern natürlich auch aus Social Media rausgelesen habe. Wenn du dir einen rauspicken möchtest und das ist schon mal mein Konsens, was über der jetzt folgenden Diskussion steht. Ich möchte mir gar keinen rauspicken, weil ich sage, das macht bei so einem Spiel keinen Sinn. Wenn du dir einen rauspicken möchtest, dann ist das Stanisic, der gestern defensiv vor allem schon immer mal wieder wirklich dann auch sehr, sehr verwahrlost gewirkt hat, weil er eben dann 1-1 gegen Dembélé verteidigen muss, 1-1 gegen Désiré Doué verteidigen muss und das, mein Gott, das ist extrem schwer. Das musste, by the way, auf der Gegenseite Mendes gegen Olise auch so fühlen.
Ja.
Und deswegen möchte ich ihn eigentlich jetzt gar nicht so schlecht machen, weil wahrscheinlich, wenn du ihn defensiv dir anguckst, dann gibst du ihm eine 5 und sagst, ja, wird schon irgendwie passen. Offensiv, ja, viele tote Laufwege. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, hat vielleicht auch Räume geschaffen für einen Olise, der dann immer mal wieder nochmal freidrehen durfte.
Aber wenn er dann am Ball war, war es halt auch sehr, sehr ausbaufähig.
Ja, deswegen. Du guckst dir jetzt vielleicht wenn du sagst, du guckst jetzt 90 Minuten von Stanisic an, ja, wahrscheinlich war das nicht sein bestes Spiel. Aber dann, und das ist ja auch das, der Grundpunkt dieser Diskussion, und ich habe den schönes Reel von Felix, habe ich es auch geschickt, weil ich finde, das fasst diese Diskussion zusammen, von Jamie Carragher, der ist gestern auch in der CBS-Runde mit hier Kate Addo und Micah Richards und wie sie nicht alle heißen, genau rausgestellt hat, du kannst dir so ein 9-Tore-Spiel angucken, ein 5-4 angucken und du wirst defensive Schwachstellen und defensive Fehler finden. Das liegt in der Natur der Sache. Du kannst es aber auch einfach auf der anderen Seite dir angucken und wirst dann herausragende Offensivmomente angucken. Und ich sage, ey, von 9 Toren, und ich werde jetzt 1-2 vergessen, 8 waren wahrscheinlich herausragend.
Ja, absolut.
War wirklich geistkrank. Der Elfmeter war in der Entstehung auch herausragend. Der Pass von Musiala ist eine 12 von 10.
Ja, bin ich auch absolut bei dir. Und vor allem, wenn du da andere Teams hinstellst, dann endet das Spiel vielleicht 3-2. So, dann hast du da ein paar Jungs dabei, die auch aus schwierigen Situationen da Tore kreieren können. Aber also erstens, wir hatten ja auch super viele unterschiedliche Torschützen dabei.
Ja.
Und jeder Schuss wird gefährlich. Also,
Ich vor allem bei Paris fand ich das krass. Die Bayern, da sage ich, die hatten 1-2 Möglichkeiten, die sie hätten besser ausspielen müssen, aber Paris, meine Fresse, waren die effizient.
Ja, also Stanisic zum Beispiel, der mal einmal auf der rechten Seite alleine durchgekommen ist und ich glaube, so ein Raum von 400 Quadratmetern um sich rum hatte, 20x20 Meter, und alleine aufs Tor läuft und der Ball dann am Ende nicht mal auf dem Tor landet.
Naja.
Und bei PSG hast du es dann eher gegenteilig, dass die von 3 Mann umsingelt sind, unter anderem Josip Stanisic, nein, ich höre jetzt auf, aber dass die von 3 Mann umsingelt sind und die halt trotzdem einen geisteskrank gefährlichen Ball aufs Tor knallen, das ist schon, das ist ein Skill, den ich PSG sehr hoch anrechne und der mir im Hinblick auf die WM extrem viel Sorge bereitet.
Ich wollte gerade sagen, ich wiederhole mich, wir müssen gegen die wahrscheinlich im Achtelfinale spielen.
Mhm.
Das wird schick. Und was ich noch abschließend zu PSG sagen möchte, ich verachte weiterhin dieses ganze Konstrukt darum, aber man kann denen nicht abreden, dass sie verdammt gut sind. Das zweite Jahr in Folge, ne? Und ich finde es irgendwie ein bisschen healing, dass es diese Phase nach Mbappé, nach Neymar, nach Messi ist.
Mhm.
Da ist jetzt, mein Gott, Ousmane Dembélé, ein absolut geisteskranker Superstar, Kvaratskhelia, also sind alles natürlich Superstars, aber sie sind jetzt nicht diese Big AA-Tierlist-Spieler, wo du dir so denkst, ey, jeder auf der Welt weiß, wer Neymar, wer Messi, wer Mbappé ist. Vielleicht weiß nicht jeder, wer Kvaratskhelia ist, auch wenn er vom Niveau her, dass er bei PSG spielt, eigentlich genau auf demselben Level sein sollte. Und ich finde es irgendwie, also nochmal, ich verachte das System, ich will das nicht gutheißen, aber ich finde es irgendwie, irgendwas in mir sagt, dass es ist gut, ist richtig, dass die jetzt erfolgreich sind.
Weil sie, glaube ich, halt nicht mehr dieses Superstar-Syndrom haben. So, dass es dann nur um die Superstars geht. Und das, finde ich, ist mit Kylian Mbappé zu Real Madrid gewandert. Und jetzt sieht man, was aus Real Madrid geworden ist. 2 Jahre ist Mbappé da, 2 titellose Jahre. Also, den Madrilenen droht ja wirklich der Super-GAU, ne? Also, in 2 Spielen ist Klassiko.
Ja, was heißt droht? Die werden nicht mehr Meister, Pokal sind sie raus.
Und naja, aber der Super-GAU an der Stelle, dass Barca im Klassiko Meister werden kann. Und ja, okay. Das ist wirklich dann eine komplette Demütigung. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Mbappé-Faktor. Also, weil Kylian Mbappé halt auch diese Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann auch die ganze Welt draufschaut und natürlich auch sich viele Menschen dann darüber freuen, wenn PSG es nicht schafft, wenn Real Madrid es nicht schafft, weil sie dann halt natürlich auch diese Attitude an den Tag legen. Und bei Real, da gibt es natürlich auch noch 1, 2 weitere. Es ist nicht Kylian Mbappé alleine, war er halt auch bei PSG nicht. So, damals gab es dann eben auch noch einen Neymar und einen Messi mit dazu, wo dann sehr, sehr viele Menschen schadenfroh drauf gucken, wenn sie eben im Halbfinale rausfliegen. Und da habe ich dann schon das Gefühl, Kylian Mbappé tut den Teamgefügen nicht gut.
Ja, da muss ich jetzt auch wieder gegen gehen, weil Kylian Mbappé Frankreich einmal zum Weltmeister geschossen hat. Er hätte sie eigentlich auch. Das zweite
Mal nicht?
Ja, doch, er hat sie auch das zweite Mal gerettet und da hat er dann im Elfmeterschießen verloren.
Ja, und da hat auch einen Dreierpack gemacht. Ja.
Also deswegen, der Vergleich hing zu sagen,
Mbappé ja nicht an seiner Qualität macht doch keine Teams
schlechter. Das kannst du mir nicht erzählen. Real Madrid ist nicht wegen Kylian Mbappé nicht also Meister geworden dieses Jahr. Da haben die andere Bausteine.
Naja, also ich sag ja auch nicht, dass es an seiner fußballerischen Qualität liegt, sondern an der generellen Konstellation, die dann im Team entsteht.
Mbappé ist auch, ich finde, mittlerweile kannst du bei Mbappé nicht mal den Fakt mehr also gelten lassen, dass er nicht defensiv mitarbeiten würde. Das machen die mittlerweile alle.
Wie gesagt, es geht mir gar nicht, also wirklich in keinem Mühe um die fußballerische Qualität, sondern halt eher mal um das Teamgefüge,
wie es in der Kabine zugeht. Ja gut, aber da sage ich, muss Real Madrid in Richtung eines anderen Offensivspielers gucken und nicht in Richtung von Mbappé.
Ja, es ist aber schon bezeichnend, dass es jetzt das 2. titellose Jahr von Real Madrid in Serie ist und ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist.
Ja, hat für mich aber andere Gründe. Ich finde, Barcelona ist viel, viel besser geworden als die Jahre davor, deswegen ist die Liga kein Free-Win mehr. Und
gut, aber guck dir auch mal an, mit welchem Team, ne? Weil also in den letzten 2 Jahren, da waren jetzt nicht die Superstars in der Größenkategorie Mbappé und Messi. So, natürlich ist ein Lewandowski dazugekommen, der aber bei
Barcelona
halt auch nicht
finde ich auch, dass Barcelona ist für mich super ähnlich wie PSG. Auch viele neue Namen.
Ja, ja, ja. Und aber also, sie haben sich ein Team zusammengezogen.
Und sie haben sich vor allem jetzt auch ein bisschen Zeit genommen, mal was zu entwickeln. Und das ist die neue Generation. Ein Lamine Yamal, ein Rafinha, stelle ich alle auf eine selbe Stufe wie ein Dembélé, wie ein Arda Güler, 100%, wie Kvaratskhelia, wie Désiré Doué. Das ist jetzt alles diese europäische Spitzenklasse.
Ja.
Und deswegen, also den Fakt, dass Mbappé Real Madrid, dass das ein Grund ist, dass sie nicht gewinnen, das ist Quatsch.
Na, weiß ich nicht, weil also da sehe ich schon, Real Madrid würde gut daran tun, eben mehr Arda Gülers in ihren eigenen Reihen zu haben. Ich glaube, es war ein Karl-Heinz Rummenigge-Interview.
Es gibt nur einen Arda Güler.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es war ein Karl-Heinz Rummenigge-Interview, dass die Bayern kurz davor standen, Arda Güler zu verpflichten und er dann auch mit ihm geredet hat. Und da dann rauskam, ey, vielen Dank für das Interesse, aber ich werde mich bei Real Madrid durchsetzen. Komme, was wolle. Das ist hier der Verein, bei dem ich durchstarten will. Und das ist, finde ich, das Mindset, das fehlt. So dieses, okay, kostet es, was es wolle. Ich gehe da nicht dem Geld hinterher.
Mbappé hat sich doch überall durchgesetzt. Mbappé hat ja auch extra durchgezogen, erstmal bei PSG zu bleiben, weil er nicht den easy way out wollte, direkt sofort zu Real Madrid weg.
Aber das Schillerndste an Arda Güler ist Abdou. Und das Schillerndste an Kylian Mbappé ist Kylian Mbappé selbst. Ja, aber also checkst du, was ich meine? So der am lautesten über Arda Güler redet,
ich check das nicht. Bei dem Mbappé, also beim Mbappé-Hate werde ich nicht mitgehen. Da hast du dich rennst du bei mir verschlossene Türen ein.
Also ein Champions League-Titel später von PSG, den es vorher noch nie gab und gerade eine Halbfinalteilnahme.
Ja, ich verstehe, dieses Timing
schlecht aussieht, dass es in eine Finalteilnahme umgemünzt wird. es sind schon Symptome. Und es werden allmählich verdammt viele Symptome.
Am Ende bin ich wirklich wahrscheinlich sogar bereit dazu zu sagen, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte, offensiv, der in meinem Team spielen soll, dann würde ich wahrscheinlich immer noch Mbappé sagen. Dafür finde ich den fußballerisch viel zu gut.
Kilian Mbappé to VfB Stuttgart, here we go.
Ja, here we go. Also Kilian, wenn du keine Lust mehr hast, kommst du rüber ins Ländle.
Ja, hat so ein bisschen was von Christian Streich, der sagt, wenn der Cristiano Ronaldo und so. Der Lionel Messi bei mir in der Mannschaft wäre, die würde spielen.
Die würde spielen, ja, besser ist das. Okay, dann lass Champions League einmal zumachen, kommen denn die Bayern jetzt weiter? Du hast es gerade schon gesagt, oder du hast es zumindest mal durchklingen lassen.
Ja, die Bayern kommen weiter, ja. Weil also am Ende, du kassierst 5 Tore gegen PSG und bist trotzdem noch im Rennen. Und das, finde ich, ist das Learning.
Vor allem auch, nachdem du 5-2 hinten bist, das finde ich.
Ja, also es gab schon Mannschaften, die daran durchgebrochen sind. Und vor allem,
viele, Mann.
Es gab danach ja auch noch 1-2 Chancen für Paris. Ne? Also es war ja nicht so, dass sie beim 5-2 aufgehört haben zu spielen. Die Bayern haben sich aber halt nicht brechen lassen, sondern haben ihre Attitude ohne Vincent Kompany an der Seite weiterhin durchgezogen. Und davor habe ich massivsten Respekt. Also, dass du es wirklich schaffst, den Kopf aus der Schlinge zu sehen, wenn dein Mr. Aura, der Mann, der dich hier aus jeder Situation irgendwie rausboxt und sich vors Team stellt, nicht mal da ist, so, dann zeigt es, dass die Bayern diese Identität im Team haben, dass sie sie einverleibt haben. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass es vor heimischem Publikum klappen kann. Aber es wird trotzdem verdammt schwer, weil also PSG wird natürlich zu keinem Zeitpunkt die Bayern zu Hause unterschätzen. Aber ich glaube, der Heimfaktor wird ziehen und es wird ein 6-4 und die Bayern kommen durch.
Ein 6-4 im Rückspiel. Ich sag, es wird. Für mich ist Paris schon Favorit jetzt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Vor allem, weil ich auch so ein bisschen Schiss davor habe vor diesen. Also ja, Paris wird die wieder hochpressen, aber die Bayern werden erstmal den Ball haben und dann wird Paris da wieder mit Mach 7 nach vorne kontern. Und also ich sage, die Bayern müssen auf jeden Fall, Paris schießt auf jeden Fall ein Tor und dann müssen die Bayern, also müssen sie auf jeden Fall schon mal 3 machen, um weiterzugehen, was ich ihnen zutraue.
Also weil, das Ding ist, PSG musst du halt eigentlich immer mindestens 3 Tore
sagen. Eigentlich kannst du schon mal sagen, PSG macht auf jeden Fall schon mal 2.
Ja, also dafür sind die Jungs einfach zu gut und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da nächste Woche erwartet, aber also dann müssen wir es ja jetzt quasi festzonen. Wo gucken wir nächsten Mittwoch?
Da sind wir beim nächsten Thema, nämlich der Finalserie der Volleyball-Bundesliga. Ich werde tatsächlich in irgendeinem Hotelzimmer mir die zweite Halbzeit in Lüneburg angucken.
Boah, das tut schon ein bisschen weh.
Gut, es wird
ein
0-0, was soll ich euch sagen?
Ja, jetzt könnt ihr den Schein auf 0-0 machen. Boah, das wäre auch interessant, was jetzt gerade einen 10-Euro-Einsatz auf 0-0 geben würde. Also, da sage ich ehrlich, das müsste eigentlich eine 100er-Quote sein.
Ja, vor allem, weil die Bayern werden ja am Ende auf jeden Fall geisteskrank aufs Tor spielen müssen. Ja, also 0-0 kann eigentlich nicht passieren.
Ja. Aber wer weiß, hier in dem Verschrei-Podcast eures Vertrauens haben wir es jetzt angegangen. Aber auf jeden Fall mal einmal Fazit runter. Es war eins der geilsten Fußballspiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Ja, wir können Podcast-Episodentitel, finde ich, hier nach dem Spiel des Jahres kommt. Das Spiel des Jahrzehnts, finde ich super.
Ja, finde ich Hammer. Und also jetzt muss nächste Woche performen, weil wir müssen uns hier im Podcast ja auch steigern. Ne?
Das
also,
Spiel wenn des das Jahrhunderts.
Nicht, wenn das nicht das Match of the Century wird, dann weiß ich ja auch nicht mehr.
Gut. Lass mich überlegen. Ja, stimmt, lass einmal noch kurz DFB-Pokal machen.
Ja, weil, also, wenn wir natürlich hier über die Bayern reden und über die Champions League-Plätze, dann können wir auch kurz drüber reden, dass die Überleitung funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, dass wir potenziell 6 Starter in der Champions League nächstes Jahr haben, was immer noch ein Ding ist, ne? Also.
Ich blick da wirklich gar nicht mehr durch, sag ich ehrlich. Mit diesen ganzen Startplätzen und allem. Ich habe auch jetzt losgelassen, da irgendwie das zu verfolgen, weil, wie ich jetzt gerechnet habe, ist Stuttgart safe in der Europa League.
Bestimmt.
Und du musst 2 der letzten 3 Spiele gewinnen, dann bist du Champions League, vor allem, weil du direkte Duelle jetzt hast gegen Leverkusen und Hoffenheim. Und dieses Ganze, wann der 7. dahin spielt und dass der 8. auch noch theoretisch dabei ist, das loslassen.
Also der 7. ist ja tendenziell erstmal, wenn DFB-Pokal die ersten, also wenn die beiden Finalisten...
Der 7. ist jetzt safe.
Genau. Also der 7. ist auf jeden Fall international. Dann kann sich Deutschland noch den 5. Champions League Platz sichern, weil die Bayern eben immer noch die Chance aufs Finale haben und Freiburg auch noch vertreten ist, sodass da halt einfach noch Punkte geholt werden und wir potenziell an England an Spanien vorbeiziehen können. Hab da aber das Ranking auch nicht genau im Blick. Dann wären wir bei 5 Champions League Teilnehmern. Jetzt hat Freiburg aber auch noch eine nicht unrealistische Chance, die Euroleague zu gewinnen. Weil und im Halbfinale steht jetzt Braga an und der Sieger der Euroleague ist in der Champions League dabei. Und wenn Freiburg, was aktuell nicht danach aussieht, sich über die Liga nicht für die internationalen Plätze qualifiziert, dann ist das halt einfach ein Zusatzplatz. Und dann würden wir halt diesen fünften internationalen Starter, fünften Champions League Starter bekommen, wodurch der achte dann Conference League spielen würde, plus Platz 9 oder 10 Freiburg dann noch in der Champions League. Also 9 internationale Starter, dann wird es irgendwann noch recht unübersichtlich. Hey,
Glückwunsch an Augsburg, ihr werdet dann also so mit schönen 37 Punkten die in diese
Saison geholt haben. Ja, wobei, also das wird ja schon Freiburg dann. Also ja, Freiburg hätte dann diesen extra CL-Platz und dann wird der Tabellenachte der Bundesliga da halt von profitieren. Ist das Augsburg gerade?
Nee, Augsburg ist 9., Freiburg ist 8.
Ja, okay.
Aber wir klemmen uns mal dahinter am 34. Spieltag, wenn dann alles ein bisschen sicherer ist.
Ja, so ist es. Aber die Freiburger sind ja auch sowieso ein guter Öffner, weil du kamst von Malotze wieder, um mal einmal in ein absolutes Hoch reinzugehen.
Doch, also wirklich, die Woche war für mich eine der schönsten, glaube ich, in diesem Jahr. Ich kam wirklich von Malotze wieder Donnerstagabend. Das ist kurze Zeit.
Willst du kurz Mallorca Recap geben?
Nee, gar kein großes. Also ich muss sagen, gut, man kann von Malle halten, was man will. Ich finde 2 Tage Malle, also mir gibt das was. Ich hatte da wirklich eine gute Zeit. Ich habe aber tatsächlich ein kleines Malheur eingebaut beim Rückflug. Frag mich nicht, wieso. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der Flughafen Düsseldorf-Weeze Köln-Weeze wäre.
Nee, Düsseldorf-Weeze ist am Arsch der Heide. Ja,
das habe ich dann auch mitbekommen.
Du bist fast in Holland.
Ich bin nach Holland quasi geflogen und wusste das aber nicht. Also habe das tatsächlich dann auch erst, also wirklich am Abfluggate mitbekommen, weil ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, warum reden die hier alle holländisch in diesem Flieger? Dann nochmal so meine Zugverbindung geguckt und ich war halt wirklich fest davon ausgegangen, ja okay, Köln-Weeze ist Köln und dann Direktverbindung halbe Stunde, ja dann bin ich auf jeden Fall zum Anpfiff da. Weil ich habe mir einen späten Flieger am Donnerstag genommen, aber ich wollte Donnerstagabend zu Hause sein, eben um das Halbfinale auch zu gucken. Und dann gemerkt, ja, das sind auf jeden Fall noch 2 Zugstunden, die dir da aus Holland noch bevorstehen. Deswegen tatsächlich auch Halbzeit 1 im Zug mit...
ich sag ehrlich, das wäre für mich ein Mietwagen-Case gewesen. Also dann wäre ich aber sowas von bei Europcar rein und...
da geht's ja schon weiter. Weeze, da ist nichts, Bengt.
Nicht?
Nein. Du denkst, du fliegst nach Weeze. Die haben ein Terminal und da ist nichts mit Mietcar oder so. Da musst du erst, die haben nicht mal Bahnanbindung. Du musst erst mal Bus ins nächste Kaff fahren.
Super.
Also wir reden super. Mietwagen, erzählt er mir.
Ja, fair.
Deswegen ich mich in die Bahn gesetzt und Halbzeit 1 auf meinem Handy mit Spider-Man-App angeguckt. Und dann aber zu Hause gewesen und natürlich dann in Glückseligkeit aufgegangen. Nachdem wir in der, ich glaube, was ist es, 119. dann das Ding gezogen haben. Ja, was soll ich dir sagen? Und die Glückseligkeit geht weiter, weil ich tatsächlich einer der wenigen Glücklichen bin, nachdem das ja letztes Jahr nicht geklappt hat, mit einem DFB-Pokal-Ticket bin ich tatsächlich gelost worden. Ich weiß immer noch nicht, was ich gemacht habe, was ich dem lieben Gott getan habe im positiven Sinne, weil die Chance, keine Ahnung, ich glaube, es gab 160.000 Bewerbungen auf 10.000 Tickets oder so. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist.
Oh, rough estimate, wie viel sind's?
160.
Ich würde gerade sagen 8%.
Ein bisschen weniger als 10 auf jeden Fall.
Ja.
Aber nicht hoch. Ich habe auch nicht mit gerechnet, als ich dann aber gestern tatsächlich, ich habe auch gar nicht über Mail gemacht, ich habe einfach die Seite aktualisiert und plötzlich ploppt das wirklich so, wie du es dir vorstellst, es ploppt einfach so auf und dann steht da Ticketzuteilung erfolgreich und dann tickst du es. Und ich saß wirklich einfach so fassungslos vor meinem Laptop und dachte so, Digga, das kann nicht sein.
Geil.
Und dann auch, ich habe mich nicht mal getraut, die Seite zu aktualisieren. Ich habe einfach nichts gemacht.
Scheiße, Ticket runterladen jetzt, bevor das gleich wieder verschwindet. Ja, und dann der Erste am Gate sein, damit das kein anderer scannen kann. Das muss ein Fehler sein. An wen ging deine erste Nachricht?
Tatsächlich an, das ist auch die nächste Story, es ist nicht mal mein Account gewesen. Ich habe mir den Account von einem alten Schulfreund, der mittlerweile in Mexiko lebt, geholt, der aber immer noch Mitglied ist.
Nee, du hast natürlich auf deinem eigenen Account gebucht, ja?
Nee, das ist, glaube ich, nicht mal, er hat es also in seinem Namen, das ist, glaube ich, nicht mal illegal.
Ja, okay, na gut.
Also ich habe mich natürlich auch über meinen Account beworben, er hat sich, also es ist quasi sein Account, also er hat das Ticket jetzt auch genommen, aber er...
Dann hattest du ja sogar 16% Winrate.
Ja, ich glaube,
so kann man es nicht rechnen.
Nein, 100% ist das wahrscheinlich.
Wenn du dich dann mit 16 Accounts einloggst, dann hast du plötzlich 100%.
Ja, und du kannst dich auch nur immer pro Mitglied mit pro Mitgliedsaccount auf ein Ticket bewerben. Also musst du jetzt auch, und du musst, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren Mitglied sein. Also deswegen ist es schon relativ begrenzt, wer sich überhaupt darauf bewerben konnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eins bekomme, habe ich nicht mitgerechnet. Und als ich es dann bekommen habe, habe ich ihm geschrieben, Digga, es hat wirklich geklappt. So. Das war, glaube ich, meine erste Reaktion danach.
Es sind übrigens 6,25% zumindest mal bei der 10.000 zu 160.000 Chance. Aber naja, das nur am Rande, wollte ich mal einmal der Vollständigkeit halber sagen. Wann hast du deiner Freundin davon erzählt?
Ja, das ist das nächste Thema. Das kann ich jetzt, glaube ich, ja auch öffentlich im Podcast sagen.
Jetzt dränge ich dich natürlich auch in die
Ecke. Ja, du weißt ja, was jetzt kommt. Ich bin ja in einer sehr, sehr langjährigen und glücklichen Beziehung mit einer auch durchaus sportaffinen Person, würde ich sagen. Aber dieses Fußballthema ist bei uns einfach wirklich, wir leben da in anderen Welten. Also Paula checkt das nicht. Paula checkt auch nicht, dass Stuttgart im Pokalfinale spielt. Und Paula checkt auch wirklich nicht, und sie macht das nicht mal mit Absicht, wie viel mir das bedeutet.
Ja, und vor allem, also das wird ja jetzt nicht urplötzlich aufgekommen sein. Also die wird ja schon von deiner Freundin mitbekommen haben, dass sie überhaupt ins Pokalfinale eingezogen seid, oder?
Naja, das weiß ich auch nicht, weil also wir, das Spiel habe ich ja, wie gesagt, da war sie nicht da, sondern ist dann auch schnell nach Kreta geflogen. Wir haben uns aber Freitag noch gesehen, und also sie wird das schon mitbekommen haben wahrscheinlich. Vielleicht hat sie nicht mal das mitbekommen. Das vielleicht hat sie crazy. Wirklich nicht mal das mitbekommen. Sie macht das nicht mit Absicht. Ich habe ihr dann geschrieben, verrückter Moment vorhin, ich habe einfach eine Karte für Berlin natürlich bekommen, wie man das dann so macht.
Oder Pokalfinale hast du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau, fürs Pokalfinale. Und ihre Antwort ist, glaube ich, also wirklich, ich lese das nochmal nach. Ihre Antwort ist: Hä, wieso? Volleyball? Fragezeichen. Da warst du doch schon öfter, oder? Ja, finde ich, also, das muss man jetzt auch mal so teilen dürfen.
Ja, das ist halt auch wirklich crazy.
Hä, wieso Volleyball?
Ja, vor allem, hä, aber Pokal, gibt's dafür schon Tickets? Also das hätte ich doch irgendwie mitbekommen. Das ist schon wirklich crazy, wie man so krass aneinander vorbeileben kann.
Und wir sind aber seit trotzdem vier, sehr seit gut viereinhalb Jahr, wir sind seit viereinhalb Jahren zusammen.
Das finde ich schon irre. Aber Respekt auch, dass ihr da eure Safe Spaces so respektiert, dass ihr dann sagt, ja, mein Gott. Ja,
so ist das. Ich finde, es muss eine gesunde Beziehung brauchen.
Ja, safe, so. Safe, absolut. Da muss es auch okay sein, sich nicht für alle Themen vom Gegenüber zu interessieren. Finde ich gesund, finde ich wirklich clean.
Ja, ich interessiere mich ja auch nicht für allen Scheiß, den sie macht. Aber auf jeden Fall, sie hat mittlerweile auch mitbekommen, dass es...
Das wäre ein herausragender Clip. Ich interessiere mich auch nicht für allen Scheiß.
Nein, das nicht wieder aus dem Kontext ziehen.
nein, sowieso nicht. Aber dann lass uns doch nochmal kurz drüber reden, weil am Ende steht der verdiente Sieger. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Ja.
Aber dann die Frage, kommt der VfB weiter, wenn der VAR seinen Job macht?
Ich sage, dann geht es ins Elfmeterschießen. Ich glaube...
Ich habe nämlich irgendwie dieses Gefühl, Stuttgart kommt trotzdem weiter. Also ich habe das Gefühl, Stuttgart macht es trotzdem schon in der regulären Spielzeit, weil ich sie in der Verlängerung so krass viel besser fand. Also die hatten ja drei Riesenchancen, die eigentlich alle rein müssen. Und in meinem Gefühl, irgendwie sagt mir da was, dann hätte auch noch ein weiterer Ball den Weg ins Tor gefunden. Ja.
Also ich finde auch, und das soll schon mal drunter stehen, ich finde, Stuttgart geht am Ende verdient weiter, und ich finde, Stuttgart ist auch über das gesamte Spiel hinweg, über die 120 Minuten, das klar bessere Team gewesen. Ich glaube, wenn du die X-Goals anguckst, wenn du die Chancen anguckst, ich glaube, zweimal Alu und dann wirklich auch, ey, Florian Müller hat wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere gemacht, also der Freiburger Torhüter.
Aber das beste Spiel seiner Karriere oder das beste Spiel des Jahrzehnts?
Ja, vielleicht auch das. Aber, und deswegen kann ich den ganzen Frust der Freiburg-Fans verstehen, so kannst du es ja nicht rechnen, weil wenn, sagen wir mal, das Ding in der 91. Minute nicht abgepfiffen wird, und da müsst du auch nicht drüber diskutieren, das ist eine fatale Fehlentscheidung, weil das in keiner Welt ein Foul ist.
Ich muss da einmal kurz erzählen, weil ich glaube, nicht jeder Mensch, der Podcast hört, hat Freiburg gegen Stuttgart geguckt.
Dann sage ich auch, habe ich eher, also habt ihr was verpasst? Gut, das ist jetzt kein 5-4 gewesen, aber es ist auch ein, ich glaube, für den Neutralen geiles Spiel gewesen. Ja, Verlängerung geht los, 91. Nachdem Stuttgart wirklich das tonangebende Team war. Eine Freiburg-Situation, Ball in die Spitze geschickt, Höhler gibt Chabot so einen leichten Check mit, Chabot fällt hin.
Ich sag sogar, Chabot rennt in Höhler rein.
Also auf jeden Fall.
Höhler bleibt einfach Welt stabil ein bei dem Kontakt.
Ja, in keiner Welt ein Foul. Schiedsrichter macht den Fehler, er pfeift sofort rein, anstatt es einfach mal durchlaufen zu lassen. Deswegen kann der VAR nicht eingreifen, alle sind sich einig.
Ja, stimmt, okay, deswegen muss ich da revidieren, nicht, wenn der VAR seinen Job macht, wenn der Schiri zumindest mal sich an die Leitlinie hält, ey, lass halt durchlaufen und dann gucken wir danach drauf.
Ist auch, glaube ich, zum ersten, oder was nicht zum ersten Mal, aber einer der wenigen Male, dass wirklich alle beteiligen, ich glaube, jeden, den du gefragt hast zu dieser Szene, also auch Stuttgart durch die Bank weg, alle gesagt haben, ey, da haben wir geisteskrank Glück gehabt, das ist ein absolut reguläres Tor.
Sagen die Stuttgarter das auch, wenn sie rausgehen?
Ja, sagen sie auch, glaube ich, weil du, also... Ich glaube, bei der Szene kannst du nicht drauf... Also wir reden ja wirklich von einer glasklaren Fehlentscheidung. Ja. Ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, sagen dir 99, das wird irgendwie schon so gewesen sein. Und deswegen kann ich den Frust nachvollziehen, weil es natürlich irgendeine Parallelwelt gibt, wo dann das Spiel einfach anders läuft. Wo Stuttgart dann plötzlich Schiss hat zu verlieren, weil du hinten liegst. Deswegen kann ich den Frust nachvollziehen.
Der 100. ist übrigens Jona Kemper, der auch sagt, Nuri Sahin ist der Goat.
Und gestern rausgefunden hat, dass Nuri Sahin mit seiner Cousine verheiratet ist. aber unterm Strich, und deswegen, ja, liebe Freiburger, ich kann verstehen, dass ihr rumgeheult habt, aber wir müssen uns ja nicht drüber unterhalten, dass Stuttgart das verdiente Team im Finale ist.
Ja, absolut. Deswegen sage ich da auch, bin ich am Ende froh, dass das Spiel so ausgeht, weil ich glaube, die Szene wird noch rausgeholt, wenn es anders läuft. Also wenn man da sich am Ende drüber streiten muss. Aber auch dann sind sich, glaube ich, alle Leute einig, so wie die Situation gelaufen ist, darf das halt einfach nicht passieren. So, und dann unterhalten wir uns wieder über die Schiedsrichterqualität.
Und ich verstehe es auch wirklich nicht, Digga. Wir sind, was ist das jetzt, VAR Jahr 9, VAR Jahr 10 oder so?
2018 bei der WM wurde es, glaube ich, das erste Mal getestet und danach irgendwann dann auch
auf halt jeden Fall viel eingeführt. Zu lange, als dass so ein Fehler passieren darf.
Ja,
und absolut. Es wird doch immer laufen gelassen. Man regt sich ja fast so ein bisschen sogar zu sehr auf, dass zu viel laufen gelassen wird, wo man so denkt, Bro, der steht einen Meter im Abseits, das kannst du jetzt auch abpfeifen. Und wie du dann an einem Pokalhalbfinale so eine Szene, und wir reden ja wirklich von Sekunden, lass das Ding 2 Sekunden weiterlaufen, Ball im Tor, und dann kannst du es immer noch abpfeifen, dann guckst du es dir an und wirst zu dem Entschluss kommen, nö, war kein Foul. Aber wie absolut. Das dann immer wieder passiert, dass man da reinpfeift, das geht nicht in meinen Kopf, Mann.
Ja, und das eine fatale Schiedsrichtersituation, dann am Wochenende auch in der Bundesliga wieder 3 Dinger dabei, wo man sich wirklich nur an den Kopf packt, allen voran das Handspiel bei Köln gegen Leverkusen, wo der Arm halt absolut wirklich verrückt. Sehr, sehr weit hinterm Körper ist und natürlich, da wird dann irgendwo noch ein anderer Teil des Armes sein, der angelegt am Körper ist, den man irgendwie abschießen kann, aber erstens finde ich es fatal, da überhaupt auf Strafschuss zu entscheiden, und dann ist es ein Totalversagen, den Schiri nicht rauszuschicken. So, weil der Schiri hat seine Wahrnehmung auf dem Feld, die offensichtlich falsch war. Also der Robert Hartmann, der das Spiel gepfiffen hat, hat dann ja sogar angezeigt, er macht dann eine Bewegung runter, aber zeigt dann auch, wie der Arm rausgeht. Und da ist es dann in dem Moment falsch und für den VAR ein klarer Case einzugreifen. Ja, das Schiri-Problem zieht sich durch.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also deswegen aus Freiburger Sicht Frust vollkommen nachvollziehbar. Und an die ganzen Digga, mir sind jetzt schon wieder, glaube ich, also es gab 1-2 wütende Freiburg-Fans, mit denen ich auch bei Instagram kurze Interaktion hatte.
Einer meinten, davon, Philipp Tussmann.
Nee, der hat es tatsächlich sehr, sehr sportlich genommen. Der war tatsächlich auch einer, der gesagt hat, ey, ihr seid verdient weiter, und er glaubt auch, selbst wenn das Ding reingeht, dass Stuttgart weiterkommt. Weil zu weit gehört auch, Digga, Freiburg hat in den 30 Minuten Verlängerung einmal aufs Tor geschossen, das war genau die Szene, und ansonsten wurden die hinten eingemurmelt. Aber 1-2 Freiburger, die natürlich meinten, so unverdient, und Bayern wird euch 6-0 im Finale wegmachen. Und ich sage, okay, wenn's so kommt, okay, dann ist es so. Dann haben wir gegen wahrscheinlich eines der besten Teams der Welt im Finale 6-0 verloren. Ich sage jetzt, juckt, natürlich wird es mich dann jucken, aber mein Gott, dann ist es so, denkst du, das juckt mich jetzt, dass du mir erzählst, dass wir dann 6-0 im Finale verlieren?
Ja, und dann sind wir halt wieder bei genau dieser Thematik, die wir vorhin angesprochen haben, so wie entwickeln sich gerade die Teams und wie entwickelt sich der Fußball?
Aber nee, da bin ich
und relativ straight. Und da ist es am Ende ja auch trotzdem noch Pokal.
Und so, das Pokalfinale möglich. Wird mir ein Ergebnis nicht kaputt machen. Ja. Also wirklich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dahergesagt, und wenn wir dann 5-0 verlieren, dann würde mich das natürlich traurig machen. Aber dann werde ich trotzdem froh sein, dabei gewesen zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sind wir mal gespannt, was da, ich glaube, Ende Mai auf uns zukommt.
23.
23. Ah, crazy. Ich dachte irgendwie 29. Aber auch in Ordnung. Ja, aber wird auf jeden Fall interessant, und damit, glaube ich, auch genug Fußball für heute, weil wir hatten es ja schon hier fürs Champions-League-Rückspiel.
Glückwunsch an den FC Schalke 04 noch einmal kurz. Ich hätte nicht damit gerechnet.
Ist es inzwischen rechnerisch schon durch?
Ich glaube, nee, aber 8 Punkte Vorsprung bei noch 3 Spielen. Es wird passieren. Schalke wird nächstes Jahr hochgehen. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Ich dachte, es kommt irgendwann noch der Einbruch.
Ich habe es die letzten 5 Wochen aktiv versucht zu jinxen und habe denen seit 5 Wochen zum Aufstieg gratuliert, aber dieses Mal muss ich es dann doch leider unironisch tun, und sie sind zu gut, aber ich bin halt gespannt, wie es sich in der Bundesliga weiterentwickelt, weil die sind schon mal hochgegangen und danach wieder krachend abgestiegen, aber wir unterhalten uns gerade auch drüber, dass es möglich ist, dass wir 96 und Schalke hochgehen sehen, und das wären 2 Aufsteiger, über die sich dann qualitativ, glaube ich, deutschlandweit eigentlich schon viele Leute freuen würden.
Würde ich mit Kusshand nehmen, die Bundesliga. Aber dazu dann wirklich nächste Woche mehr, wenn der Aufstiegskampf vorangeschritten ist.
Ja, das ist in Ordnung. Aber hast ja gerade schon erzählt, du wirst das Champions-League-Rückspiel in Gänze verpassen, weil du dir Ligafinale geben darfst. Playoffs, die sind jetzt in den finalen Zügen. Wie sieht's aus?
Es geht quasi heute los. In einer Stunde fliegt der Ball. Deswegen werde ich mich nach dieser Podcast-Aufnahme auch einmal noch schnell ins Gym und dann von Fernseher bewegen. Wir haben Lüneburg gegen Berlin. Das Finale, das alle wollten. Berlin hat die Extrarunde gedreht, musste in ein entscheidendes Spiel 3 gegen Friedrichshafen, haben das sehr souverän mit 13-0 dann zu Hause gewonnen. Und ich war wirklich, also ist jetzt natürlich wieder, ich sag vor jeder Finalserie, wie hyped ich bin dieses Jahr wirklich, also ich bin so geil auf diese Serie, das ist unfassbar.
Martin sagt auch jedes Jahr, dass die Warriors dieses Jahr dran sind.
Ja, aber nein, dieses Jahr ist was anderes, weil Lüneburg ist soweit. Lüneburg ist wirklich bereit für den Titel. Lüneburg ist wirklich bereit, Berlin mal ein Jahr zumindest auf die 2 zu verweisen. Und trotzdem traue ich mich nicht, gegen Berlin zu tippen. Weil sie dann, wie zum Beispiel jetzt am Sonntag, in so Do-or-Die spielen, wenn es drauf ankommt, Rücken zur Wand. Berlin sind Motherfucker, Mann, im positiven Sinne. Und ich freue mich so auf diese Serie, dieses für mich favorisierte Lüneburger Team, jetzt gegen Berlin zu sehen, in einer hoffentlich geilen Serie, die über 5 Spiele geht.
Weil dieses favorisierte Lüneburger Team, was ist dieses Jahr in der Volleyball-Bundesliga passiert, dass wir uns vor einer Finalserie über die favorisierten
Lüneburger teilen? Ja gut, aber die sind Pokalsieger geworden, die haben die Hauptrunde gewonnen, dann bist du für mich favorisiert. Die haben ihr Halbfinale glatt gewonnen, Berlin musste eine Extrameile gehen.
Wie liefen die direkten Duelle mit Berlin?
Das ist eine gute Frage. Das letzte direkte Duell hat auf jeden Fall Berlin gewonnen. Lüneburg hat sie aber dieses Jahr direkt am Anfang der Saison auch schon geschlagen.
Okay. Also es ist auf jeden Fall alles drin.
Es ist alles ausgeglichen und deswegen freue ich mich auch, dass ich da nochmal eintauchen darf, jetzt quasi hinten raus in der Hallensaison, bevor ja dann auch wirklich, also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Ich meine, in 2 Wochen ist GBT.
In einer Woche ist GBT.
In einer Woche ist GBT. Ja. Nein, wir kommen auch nicht durch. Also wenn die Serie über 5 geht, dann wird das ineinander verzahnen, aber das machst du ja dann auch gerne.
Safe.
Deswegen, ihr hört es, glaube ich, schon raus. Ich bin maximal hyped auf die Serie. Alle diejenigen, die sagen, gut, Beachvolleyball gebe ich mir, aber Hallenvolleyball, das ist es nicht für mich. Wie jedes Jahr der Rat, spätestens jetzt, um so ein bisschen Volleyball-Feeling wieder zu schnuppern, bevor es dann auch wieder im Sandball losgeht, guckt euch das an. Ich hoffe, dass es zumindest ein bisschen Spannung hält von dem, was ich gerade verspreche.
Dann gib uns mal die Highlight-Player auf beiden Seiten, auf die wir uns besonders freuen dürfen.
Oh, das ist eine gute Frage, weil am liebsten erzähle ich dir jetzt natürlich beide Teams irgendwie auf. Also bei Berlin finde ich es relativ einfach, in Anführungszeichen. Ich bin gespannt auf Ruben Schott, der über die letzten Jahre immer so ein bisschen stetig eine Entwicklung bergab genommen hat, weil er einfach auch ein bisschen älter geworden ist, weil er im Angriff nicht mehr so gut durchkommt. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, der musste sich dieses Jahr viel anhören, dass er kein Top-10-Außenangreifer mehr wäre, wo ich dagegen gehe. Ich kann mir gut vorstellen, dass der so ein Zünglein an der Waage sein könnte, den also Hatern...
Top-10 mehr ist auch schon crazy.
Ja, den Hatern einfach mal das Maul zu stopfen. Mhm. Einfach mal das Maul zu stopfen und zu zeigen, Digga, was wollt ihr von mir? Ich bin immer noch einer der besten Außenangreifer dieser Liga. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt bei Berlin und bei Lüneburg... Eigentlich auf alle, wirklich eigentlich auf alle, weil die positionstechnisch durch die Bank weg über die Saison abgeliefert haben, aber jetzt halt wirklich in diesem einen Moment oder in diesen 3 Spielen, 4 Spielen, 5 Spielen, ist ein Valima wirklich der beste Zuspieler der Liga? Ist die Außenachse Champlin Groveus wirklich die beste Außenachse der Liga? Und das müssen sie jetzt gegen Berlin zeigen. Und da freue ich mich einfach drauf, auf diese ganzen 1-1-Duelle. Und da liebe ich dann auch wieder so Playoff-Serien, Mann. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern es wird so ein geiles Hin und Her geben. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ding 3-0 an eine Richtung geht.
Wie eng ist es aktuell? Drückst du in Prozentzahlen aus? Also gestern hat Felix, glaube ich, gesagt, war das Matchup, also Felix ist Arbeitskollege von uns über Bayern PSG, hat gesagt, ist vor dem Spiel ein 55-45 Ding für die Bayern.
Ja, wie sieht's aus? 55-45 für Lüneburg. Und das Paradoxe ist, dass ich trotzdem auf Berlin gehe und sage, Berlin wird Deutscher Meister.
Ja, gut, also es gibt 45 Cases von 100, in denen du recht behalten würdest.
Ja.
Na gut, dann sind wir mal gespannt. Und dann finden wir mal die Überleitung zur anderen Sportart, von der ich wirklich absolut keinen Plan habe.
Nee, sag das nicht mehr, dass du davon keine Ahnung hast. Bengt ist wirklich Most Improved NBA-Wissen.
Ja gut, also wenn wir uns über Most Improved unterhalten, dann, dass ich dir vor 2 Wochen noch keine 10 Spieler aufzählen konnte und wir inzwischen bei 30 angelangt sind, weil ich angefangen habe zu üben. Aber also, es geht ja hier noch bei weitem nicht um Basketball-Knowledge.
Aber das ist ja schon mal ein Anfang für alle diejenigen, die es, also ihr könnt es noch nicht mitbekommen, haben. Es ist irgendwie jetzt über die Male, wo wir unterwegs waren, zu so einem kleinen Running Gag geworden, wo Felix dann auch immer wieder dabei ist, weil Felix auch wirklich ähnlich wie ich tief drin ist in der NBA. Und wir irgendwann mal angefangen haben, als wir auf dem Hotelzimmer saßen, Bengt, erzähl uns doch mal 10 NBA-Spieler. Mhm. Und das hat sich jetzt mittlerweile so hochgeschaukelt, dass wir gestern zusammen Fußball geguckt haben und Bengt hat wirklich aus dem Stegreif 30 Spieler mir rausgefeuert.
Ja, also die letzten 2 wurden eng, so ehrlich kann ich auch sein. Aber die ersten 28
gingen flüssig von der Lippe tatsächlich.
Und ich sag mal ehrlich, also setzt euch jetzt mal hin, drückt kurz auf Pause und probiert mal 30 NBA-Spieler aufzuzählen. Ich sage, so viele schaffen das nicht.
Bin ich bei dir. Also ich finde, das ist eine starke Leistung. Aber ja, wir sind immer noch in der ersten Playoff-Runde in der NBA. Und die Lakers aktuell, habe ich gestern, glaube ich, eine Stat gesehen, bei 6,5% Win-Wahrscheinlichkeit für die gesamte Serie, beziehungsweise für den NBA-Titel am Ende. Und ich glaube, wenn ich gerade wetten würde, ich würde trotzdem auf die Lakers gehen.
Also erstmal muss ich geisteskrank die Schere heben, was ich da letzte oder was wir generell, wobei du hattest sogar ein, zwei bessere Takes. Was wir da verzapft haben in unseren Predictions ist
Vogelwild. Ist es so weit weg?
Ja, ja. Also ja, okay. Generell, oder ich habe viele Matchups vor allem deutlicher eingeschätzt. Mhm. Also ich habe ja so ein bisschen letzte Woche hier rumgeheult, erste Runde ist langweilig. Aber es ist sie wirklich nicht. Ist sie überhaupt nicht. Also ist sie wirklich überhaupt nicht. Wir können gerne mit den Lakers anfangen, die, und da rudere ich jetzt ein bisschen zurück, die in einer Serie gegen die Houston Rockets aktuell 3-1 führen. Die du aber, Digga, das kannst du nicht predikten. Houston spielt, glaube ich, 3 Spieler ohne Kevin Durant. Dann hätte ich dir auch gesagt, dass die Lakers das wahrscheinlich machen. Und trotzdem, Luca wird weiterhin lange verletzt sein. Also der ist, glaube ich, schon mal wieder für die nächste Woche raus. Also der kommt jetzt nicht so schnell zurück.
Aber ich glaube trotzdem, dass die Lakers es gegen die Rockets jetzt ziehen.
Ja, das werden sie gewinnen. Die führen jetzt gerade
3-1 und sind vor allem Klatsch. Also ich hatte das die letzten Züge vom dritten Spiel gesehen, wo die Rockets, glaube ich, mit 40 Sekunden auf der Uhr noch mit 6 Punkten führen und dann aber halt mal LeBron auftreten.
Also eines der geisteskranken Finishes in dieser Saison. Also wirklich, ich glaube, 21 Sekunden auf der Uhr, 6 Punkte vor und die Rockets schaffen das Ding tatsächlich noch wegzuwerfen, weil LeBron James nochmal... Also man kann über den auch in dieser Saison viel sagen. Da war er wirklich wieder zurück in seiner Prime und er trägt dieses Lakers-Team aktuell. Wo ich halt sage, Digga, nächste Runde gegen die Thunder, gute Nacht. Das werden die verlieren. Ohne Luka Doncic.
Ja, warte mal ab, die haben den Goat in ihren Reihen.
Ohne Luka Doncic wird
das
überhaupt
nichts. Ja, aber wenn er jetzt noch eine Woche raus ist, heißt das ja, der kann so zu Game 4, Game 5 wieder einsteigen. Und die müssen nur ihre Dinger zu Hause durchziehen. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo es herkommt. Aber jetzt gerade die Connection LeBron-Bronny, die geht ja langsam los. Und ich bin auch der Meinung, jedes Mal, wenn Bronny einen Korb wirft, muss LeBron trotzdem Assist bekommen.
Weil es quasi sein Assist ist, alles klar. Also ich traue dem Lakers Hype Train noch nicht. Wobei man sagen muss, dass sie diese gewinnen ja die Serie auch noch mal. Ja, alles schön und gut, LeBron spielt gut, aber sie spielen gegen ein Houston Rockets Team ohne deren absoluten Superstar, Mann. Mhm. Das, also,
aber auch ohne einen ihrer absoluten Superstars,
aber
für den die tief in die Trade-Tasche gegriffen
haben. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen, Mann. Deswegen, ich glaube nicht, dass der Lakers Playoff-Run groß weitergehen wird. Ich muss sagen, ich finde es extrem schade, dass uns die Serie Nuggets gegen Timberwolves ein bisschen kaputt gemacht wird, weil sich Donte DiVincenzo leider, ich glaube, Kreuzband kaputt gemacht hat und Anthony Edwards jetzt auch nochmal raus ist für ein paar Wochen.
Beide bei den Timberwolves?
Bei den Timberwolves.
Anthony Edwards hätte ich jetzt zuordnen können, den anderen Namen, sag ihn nochmal.
Donte DiVincenzo ist nächstes
Donte
Mal mit dabei.
Donte DiVincenzo, okay, sehr gut, den muss ich mir merken für eine zukünftige Aufgabe, die auf mich zukommt.
Deswegen glaube ich, auch da, also egal wer es am Ende macht, so ein richtig tiefer Run wird bei beiden nicht mehr drin sein, auch wenn ich es den Timberwolves gegönnt hätte. Und dann kommen wir zu 2 Serien, die ich dann wirklich einfach falsch eingeschätzt habe. Das sind beide Serien im Osten. Die Celtics gegen die 76ers und die Knicks gegen die Hawks. Ich hebe beide Scheren hoch, dass beide Serien so spannend sind, wie sie jetzt sind. Also beide Favoriten führen, aber sie führen 3-2. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, Mann.
Ja, okay, also da kann ich dir wirklich absolut gar keinen Read drauf geben auf die beiden Spiele. Ich habe von den Lakers original mitbekommen und von allem anderen gar nicht.
Na, das stimmt nicht. Du hast noch von einer anderen Serie. Die machen wir zum Schluss. Da wirst du safe
okay.
mit, was du
okay, bekommen. Okay, dann bin ich hier sehr gespannt, auf welche du da abzählen wirst. Aber dann erzähl doch mal, wie sie gelaufen sind.
Na, also die Knicks.
Oder wie sie aktuell laufen.
Ja, genau, die Knicks eben als für mich klarer Favorit gegen die Hawks 2-2 gewesen, weil sie dann eben auch wirklich komische Spiele verloren haben. Und was mich viel mehr wundert, ist, dass die 76ers, also man, Philly ist tot, diese Saison gefühlt. Also Philly ist wirklich tot, dass die es geschafft haben, 2 Spiele gegen die Celtics gewonnen zu haben, jetzt auch in Boston gewonnen zu haben. Also die fahren jetzt zurück nach Philadelphia und haben rein theoretisch schon irgendwie die Möglichkeit, die Serie auszugleichen. Das ist verrückt. Und die letzte Serie, ich glaube, über die, das kannst du mir nicht erzählen. Du hast nicht mitbekommen, dass Franz Wagner und seine Orlando Magic drauf und dran sind, als Seed Nummer 8 die Detroit Pistons, Seed 1 rauszunehmen?
Und da muss ich wirklich auch mal GGs an Mark Zuckerberg rausgeben, weil wirklich, wir waren bei der Virtual Bundesliga Freitagabend schon zusammen und haben da ein bisschen Basketball geguckt. Ja. Und am nächsten Tag, es taucht nichts in meinem Feed auf. Wirklich
okay,
absolut
das ist fatal.
Gar nichts. Also auch nicht von Franz und Mo. Also da weiß ich nicht, ob ich den falschen Seiten folge oder ob ich mein Algo einfach in die falsche Richtung trainiert habe, aber das geht einfach an mir vorbei.
Das ist echt schade, weil das ist natürlich die Serie, über die die ganze NBA-Bubble redet. Also wir reden vom Matchup 1 gegen 8, da passiert normalerweise nichts. Und ey, die Magic sind drauf und dran, die Pistons wirklich in die Schranken zu weisen, führen mit 3-1.
Und da habe ich dir, glaube ich, sogar gesagt, da muss ich auf Franz und Mo gehen.
Ja.
Das ist ja Ball-Knowledge hier. Franz und Mo, 2 von 30 Spielern, die ich kenne.
Ja, wobei Mo gar nicht richtig mitspielt. Aber Franz spielt herausragende Playoffs. Ist leider jetzt auch fraglich für Spiel 5, weil er eine kleine Verletzung hat. Aber das ist für mich das beste Beispiel. Und nochmal, ich hätte es mir gewünscht, dass es anders ist. Die Pistons sind in der Regular Season eines der besten Teams. Die werden in den Playoffs zerpflückt von den Magic. Weil die Pistons haben Cade Cunningham, die Magic bekommen den verteidigt.
Den kenne ich übrigens.
Ja, und dann kommt da einfach nicht mehr viel. Und das ist, und da also gerade auch die NBA-Sportwelt in den USA geilt sich da gerade so ein bisschen drauf an. Oder das ist halt das Thema zu sagen, ey, wie viel wert ist denn diese Regular Season noch, wenn du wirklich 65 Spiele gewinnst, aber die Playoffs gingen los und zieht 8 Mann. Die Magic mussten Play-Ins spielen und stellen die wirklich vor Probleme. Wirklich, ja. Es ist nicht so, dass die Magic irgendwie mit Biegen und Brechen irgendwie 3 Spiele gewonnen haben, das funktioniert eh nicht, sondern die haben sich wirklich verdient durchgesetzt. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie die Serie jetzt weitergeht. Auf der anderen Seite könnte natürlich Detroit auch irgendwie gut Heimspiel gewinnen, einmal auswärts gewinnen und du hast ein Entscheidungsspiel zu Hause. Also der Weg zurück ist schon da, aber ja, das ist so ein bisschen die größte, die aufregendste, die spektakulärste Serie aktuell.
Ja, und ich meine, also das ist dann ja zumindest mal halt trotzdem ganz geil, dass der Weg zurück halt trotzdem noch aufgezeichnet werden kann und dass es einen realistischen Case gibt, dass die Pistons da noch wiederkommen. Aber ja, also Relevanz in die Regular Season reinzubringen, da unterhalten wir uns tatsächlich auch schon über eine Zeit drüber. Aber das finde ich jetzt halt auch so ein bisschen schade. Ich glaube, die Diskussion haben wir im Podcast noch gar nicht geführt, weil wir letzte Woche eben nicht aufgenommen haben, weil Golega nach Weze fliegen musste. aber... wir haben dann ja mal am Freitagabend ein bisschen NBA geguckt und jetzt sehe ich, heute Abend spielen Pistons gegen Magic und alleine von der Ausgangslage, finde ich, kann man sich denken, boah, geil, sowas könnte man sich mal geben. Klar, Spiel geht um 1 Uhr morgens los, das heißt, sie sind um 4 Uhr morgens fertig, wird auf gar keinen Fall passieren, aber alleine der Faktor demotiviert mich, dass du Basketball nicht live gucken kannst, Mann. So, das ist doch scheiße, es bockt überhaupt nicht, weil dann setzt du dich dahin, drittes Viertel geht los. Und dann ist erstmal wieder 4 Minuten Pause im Game. Und ich check überhaupt nicht, warum.
Ja, das ist, wie gesagt, ist ja also tatsächlich einer der Takes, auch wenn es sich jetzt erstmal natürlich sehr provokant und abwertend anhört, zu sagen, Basketball live zu gucken ist scheiße. Und natürlich würde ich mir solche.
Ist es halt.
Natürlich würde ich mir solche Spiele schon auch live angucken. Aber das Real-Life-Erlebnis ist besser. Weil was macht diese Sportart kaputt? Wie du es gesagt hast, diese ganzen Unterbrechungen, diese ganzen Auszeiten, diese ganzen TV-Timeouts. Und wenn du dir die Dinger dir real life anguckst, dann sage ich, ist es eine unfassbar spektakuläre, eine unfassbar unterhaltsame Sportart, eben ohne die ganzen Pausen. Deswegen, da sage ich auch Shoutouts an die NBA, die haben das perfektioniert. Also, die haben das Live-Erlebnis mit einem großen Minus versehen, natürlich. Aha. Aber das Real-Life-Erlebnis perfektioniert, wenn du dir diese Spiele einfach komplett ohne Unterbrechung geben kannst. Und deswegen bin ich ja auch 0,0 traurig, dass ich mir diese Spiele eben nicht live angucken kann, weil sie eben deutsche Zeit Nacht stattfinden. Sondern, dass du quasi die nochmal, und da stehe ich zu, die bessere Version dieses Produkts, nämlich die Real-Life-Version, jeden Morgen dir angucken kannst.
Ja, wer weiß, vielleicht muss ich dann jetzt auch nochmal in den Game Pass reingehen für das Ende der Saison, weil also macht ja schon Spaß. Also sich da damit so grundsätzlich ein bisschen zu befassen, ist ja auch dann immer noch eine geile Sportart, die Newsflash ja auch in den USA eine riesen Relevanz hat.
Es ist, wenn du natürlich, ich rede jetzt alle, die morgens um 7 aufstehen müssen und dann irgendwie Schichtarbeit haben, weghören, aber für Leute wie uns, die, ja, by the way, wir arbeiten auch relativ früh oder wir fangen auch um 9 manchmal an zu arbeiten. Aber wenn man sich's erlauben kann, ja, ich schwöre, ich werde, es wird schon wieder alles gleich aus dem Kontext gezogen. Es ist auch 18 Uhr und wir sitzen immer noch im Büro. Oder?
Ja,
wir
so.
Sitzen auch noch ein bisschen jetzt im Büro, bevor die ganzen Hater wieder gleich rauskommen. Aber für Leute, die sich erlauben können, morgens 45 Minuten zu frühstücken, es ist das beste Produkt, Mann. Ich möchte es nicht mehr missen.
Und ich glaube, morgens 45 Minuten frühstücken, das geht schon auch ein paar mehr Leuten so, dass sie sich das nehmen. Also, da bei mir im Moment die Morgenroutine ist noch nicht da angekommen, aber ich möchte da schon ganz gerne hin, dass ich mich morgens auch erstmal hinsetze und mir ein Brot schmier. Meistens hole ich mir dann irgendwo was auf dem Weg zur Arbeit. Andere Menschen gucken sich dann halt Morgenmagazin an oder lesen die Tageszeitung. Ja. Und im Leben eines Sportredakteurs muss es dann auch erlaubt sein, NBA zu gucken.
So. Und ich freue mich tatsächlich morgen früh dann Magic gegen Pistons mir morgen früh reinzuziehen.
Ziehst du dir auch Cavs gegen Raptors und Lakers gegen Rockets rein, die anderen Spiele, die in der Nacht laufen?
Also ich werde mir Magic gegen Pistons, ich mache es am meisten mal so, ich skippe so ein bisschen oder ich mache die kurze Zusammenfassung in Halbzeit 1 und dann werde ich mir Halbzeit 2 quasi komplett im Real Life angucken und bei den anderen Spielen werde ich durchskippen und wenn es im vierten Viertel spannend ist, dann gucke ich mir das auch noch ganz an.
Na gut, dann sind wir mal gespannt, wie es sich da weiterentwickelt und damit würde ich sagen, haben wir für heute was Rundes doch aufs Parkett gezimmert.
Sehr gut. Weißt du, wer auch noch abschließend was Rundes aufs Parkett gezimmert hat?
Erzähl.
Jomev Kjelca.
Oh, ja.
Kennst du, weißt du, wen ich meine?
Mhm.
Warum weiß niemand, wen ich meine? Der hat wirklich so... Der hat wirklich, der war zur falschen Zeit am falschen Ort, obwohl er richtig schnell gelaufen ist. Eine Stunde, 59 und 41 Sekunden. Und niemand kennt seinen Namen. Weil Sebastian Save in einer Stunde 59 und 30 Sekunden durchs Ziel gelaufen ist.
Das ist wirklich das beschissenste Timing, das du jemals erreichen kannst.
Digga, der ist, also er ist der zweite Mensch aller Zeiten, der einen Marathon, und ja, ich weiß, Kipchoge hat es auch mal geschafft, aber unter realen Bedingungen, er ist der zweite Mensch, der das jemals geschafft hat.
Ja.
Und er wird immer der Zweite bleiben.
Ja, und es wird sich halt niemand an ihn jemals erinnern. Ne? Also gut, fairerweise muss ich dir jetzt auch sagen, den Namen vom Ersten habe ich auch nicht drauf, weil ich auch Marathon jetzt nicht so krass verfolge. Ja,
aber den Namen, sage ich, der wird in die Geschichtsbücher eingehen.
Natürlich. Also ich sage auch nur, dass ich ihn gerade nicht drauf habe. Sag ich nochmal?
Sebastian Save.
Save, okay. Ja. Sebastian Save, der es halt als erster Mensch jemals geschafft hat, und 11 Sekunden später wurde dieses Phänomen nochmal wiederholt. Aber ja, es ist schon extrem bitter, ne? Also das ist vorher
wirklich verrückt.
Nie hat es irgendein Mensch geschafft, und dann läuft er halt mit 1,59, 41 rein und kein Schwanz wird sich an ihn erinnern. Wer war der zweite Mensch auf dem Mond?
Neil Armstrong, Buzz Aldrin?
Der war der Zweite.
Ja, okay. Der war der Dritte? Ja, den kennt niemand, weil der durfte nicht mal mit, ne?
Ja, der musste in der Rakete bleiben. Einer musste gucken, dass das Ding
nicht aussieht. Aber das ist wirklich, das ist sein Schicksal.
Ja, ja.
Und ich finde es eigentlich schlecht, Mann, dass die Gesellschaft so ist, dass das jetzt sein Schicksal ist. Er ist ein Marathon als zweiter Mensch auf Erden unter 2 Stunden gelaufen.
Ja.
Er war einfach 11 Sekunden zu langsam,
Mann. Ja, das ist schon wirklich bitter. Aber da muss ich dann auch nochmal GGs an Adidas rausschicken, die ja wirklich da dann auch, natürlich melken die das auch, natürlich 100%. Sagen die da auch, jo, hier, wir sind der Schuh, mit denen es funktioniert hat. Nike hat es ja vor 2 Jahren mit Kipchoge unter Laborbedingungen erreicht, aber da sagt ja auch jeder, ja, zählt nicht. Und Adidas, die farmen jetzt komplett, die haben auf Insta ihr Logo geändert in 1,59,30, aber halt auch nicht in 1,59,41.
Ja. Naja, immerhin bei uns im Podcast hat man es geschafft.
Ja, ja, so ist es. Und in dem Sinne, Glückwunsch, das ist eine unmenschliche Leistung. Irgendwann wird dieser Rekord natürlich auch nochmal gebrochen werden, aber wenn man da jetzt drauf guckt, ich glaube, ich hatte gesehen, der ist die 100 Meter in 17 Sekunden, glaube ich, halbwegs 17 Sekunden glatt.
Normaler Mensch hält die Pace nicht über einen Kilometer durch.
Nee, absolut nicht. Und der hat das 420 Mal gemacht, dass er die 100 Meter in 17 Sekunden gelaufen ist. Und das ist
absolut gestört. Also das ist eine Riesenleistung,
von der ich mich zutiefst verneige. Und GGs an den Bre, der mit 1,59,41 reingelaufen ist. In dem Sinne, tschüss!